der da ist und der da kommt. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes bitten. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Der Predigttext für heute ist aus dem Johannesevangelium im 5. Kapitel. Ihr habt niemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und ihr habt das Wort, das ihr glaubt, nicht in euch wohnen. Denn ihr glaubt dem nicht, der es gesandt hat. Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist, die von mir zeugt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen wird in seines eigenen Namens, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht? Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch von dem Vater verklagen werde. Es ist einer, der euch verklagt. Mose, auf den ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir. Denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber meiner Schrift nicht glaubt, wie werdet ihr meinem Wort glauben? Liebe Gemeinde, mit einer Frage offen endet die Rede Jesu. Wie werdet ihr meinen Worten glauben? Eine schwierige Frage, die sich manchmal auch jede Predigerin stellt, wenn sie so einen Predigttext wie heute hat. Denn als ich über diese heutigen Worte gebrütet habe und sie nicht so recht fassen konnte, was sie mir sagen und wie ich es dann auch noch an sie, an Mann und Frau weiterbringen soll, da kam mir aus unserem großen Fundus ein Spiel aus unserem Spieleschrank in den Sinn, das mich so ein bisschen an das Geschriebene erinnerte. Ich habe es Ihnen heute mitgebracht. Es heißt Karabande. Sie lesen Car, das Fahrzeug, und Bande. Also es geht irgendwie darum, dass irgendwas bewegt wird und dass es Banden gibt. Ich habe Ihnen dieses Spiel einmal hier vorne aufgebaut und zeige Ihnen.
Und das
Dieses Spiel erinnert mich daran, ähnlich wie unser Leben. Wir haben es mit viel Begeisterung am Essenstisch gespielt und manchmal Runde und Runde immer wieder herumgelaufen. Der Reiz ist es, dass man den Schwung des Lebens mitnimmt, aber eben nicht zu viel. Die Frage nach dem ewigen Leben ist für mich so eine Frage ohne Bande, bei der wir schnell einmal auch hinausgeschnipst werden können, herausfallen. Denn wer hat schon wirklich die richtige Antwort? Wer kann das Wann und das Wie beantworten? Denn wir leben doch alle erst in der Vorahnung, nenne ich es einmal, des ewigen Lebens. Niemand von uns hat es nach unserem Tod schon erlebt. Und die Bibel schreibt auf wunderbare Bilder davon, aber so konkret auch nicht. Wie wir in der Geschichte vom reichen Lazarus, vom armen Lazarus gehört haben, wäre es schön und gut, wenn jemand zurückkäme und von den Toten auferstünde und davon berichten würde. Aber so ist es nun einmal nicht. Wenn wir heute über das ewige Leben und das Wie und das Wann nachdenken, dann ist das ein Fahren ohne Bande. Langsam, behutsam, den nächsten Schubser erahnend und wo wir landen, damit wir nicht aus der Bahn geworfen werden. In unserem Predigtext unterhält sich Jesus mit den Juden, heißt es, mit Menschen, die er im Tempel trifft und die sich über ihn maßlos ärgern, weil Jesus zuvor, so hören wir in der Geschichte, am Sabbat einen Mann am Teich Bethesda geheilt hat. Und zudem hat er Gott noch als seinen Vater genannt, sich also als Sohn Gottes bezeichnet. Und beides ist gegen die jüdischen Gesetze. Beides ist Gotteslästerung. Der Evangelist Johannes ist der Einzige, der diese Erzählung von der Heilung am Teich Bethesda aufgenommen hat. Der jüdische Glaube, in dem die Menschen verwurzelt waren, ist in diese Geschichte eingewoben. Und er erzählt Jesus von seinem Vater, wie stark er mit ihm verbunden ist, dass sie eins sind und dass der Vater ihm den Glauben schenkt. Auch hier wieder ein Glaubensschnipser ohne Bande. Entweder wir nehmen es so an als Glaubende und können es akzeptieren, dass Jesus der Sohn Gottes ist, oder eben nicht. Dann kickt es uns heraus und er sagt: Dennoch wollt ihr nicht zu mir kommen, um Leben zu haben. Ihr habt mich, aber ihr wollt nicht zu mir kommen. Wir sind sozusagen in der gleichen Situation wie die Juden damals. Wir können vom ewigen Leben nur in den Evangelien und den Geschichten lesen. Und die Suche der Juden in der Schrift und der Tora und den Propheten, das haben wir auch. Der Unterschied ist aber zu den Menschen damals, dass sie Jesus vor sich hatten, dass sie den Sohn Gottes gegenüber hatten, aber eben nicht erkennen konnten. Sie sind Suchende ähnlich wie wir, aber sie suchen das ewige Leben und fanden es nicht in der Schrift. Hatten sie vielleicht nicht den richtigen Schlüssel, nicht die richtige Technik auf ihrer Lebensbahn, nicht den richtigen Drive, wie man neudeutsch, englisch sagt? Aber wie finden wir den richtigen Schlüssel, die Technik zum Leben, um die Frage nach dem ewigen Leben, der etwas weiter auf der Spur zu kommen? Ein paar Leitplanken zum Weiterkommen sind mir dabei in den Sinn gekommen, aufgrund dieses Textes. Erstens, Jesus redet über die Ehre, die von Menschen kommt und die wir gerne doch auch annehmen. Wenn einer uns ehrt, sind wenige Menschen da, die die Ehre ganz weit zurückweisen. Doch Jesus distanziert sich gleich von dieser klar und deutlich und möchte keine Ehrerbietung, die ihm entgegengebracht wird. Ich nehme nicht Ehre von Menschen an, sagt er. Klar könnte man sagen, Jesus braucht auch nicht die Ehre, denn er ist doch Sohn Gottes. Er braucht keine Jubelrufe und Ehrerbietungen, keine Anerkennung und Jubelschreie. Er nahm keine Ehre an, aber doch wissen wir, dass ihm die Gemeinschaft mit Menschen so wichtig war, dass er nicht alleine durchs Land zog, um seine Botschaft zu verkünden, sondern sich Begleiter, seine Jünger und Jüngerinnen suchte. Und wie traurig war er, als er im Garten Gethsemane war, allein und seine Freunde und Freundinnen eingeschlafen waren. Wie betrübt war er über die Lüge des Petrus, der seinen Freund dreimal verriet. Und wie badete Jesu in der Menschenmenge, wenn er vom Vater erzählte, auf dem Berg der Seligpreisungen, am See Genezareth, in Galiläa, als er in das Boot stieg und dort den Menschen von der Liebe Gottes verkündete. Als er auf öffentlichen Plätzen und in Synagogen predigte und Menschen heilte, wie eben kurz zuvor diesen Kranken, der 38 Jahre an seiner Krankheit litt. Und er begründet dies damit, weil die Menschen die Liebe Gottes nicht in sich haben, brauchen sie die Ehre. Und er verbindet es, die Ehre, die Gott uns zuteil wird, das ist die wahre Ehre, auf die wir hoffen sollen. Und das Zweite, uns soll eben diese Ehre von Gott zuteil werden. Aber wir tun dies uns so schwer damit, sie zu suchen und zu finden. Gott will uns seine Ehre schenken. Aber wie können wir sie annehmen, gar erfassen? Es rinnt uns irgendwie immer wieder durch die Finger. Wir Menschen sind Geschöpfe Gottes und leben daraus, dass Gott uns geschaffen hat. In der Schöpfungsgeschichte heißt es, als Mann und Frau geschaffen waren, und siehe, es war sehr gut. Doch die Menschheitsgeschichte, sie ist schnell verflogen von dem sehr gut. Adam und Eva lebten zuerst unbekümmert im Garten Eden, in der Ewigkeit, doch schon schnell wollten sie wie Gott sein und aßen vom Baum der Erkenntnis. Erkannten, dass sie nackt waren und mussten den Garten Eden verlassen. Und das Anfang vom Ende begann. Kain erschlug seinen Bruder Abel, der Turm von Babel wurde gebaut und zerfiel und alles Böse wurde in der Sintflut zunichte gemacht. Nur Noah und seine Familie und je ein Pärchen der Tiere überlebten. Die große Urgeschichte, die das Böse des Menschen immer wieder zeigt. Wie schwer tun wir uns also mit der Liebe? Und wie können wir sie lernen und den weltweiten Frieden leben? Wir schaffen es nicht, das Miteinander in der friedlichen Koexistenz. Und wir schaffen es nicht, dass alle Lebensmittel gerecht verteilt sind, jeder genug zu essen hat, sauberes Wasser, ein Dach über den Kopf, ausreichend Kleidung und ein vernünftiges Einkommen. Ich deute dies als eine Tatsache, dass wir nicht Gottes Liebe in uns haben, so wie Jesus es sagt. dass ihr nicht Gottes Liebe in ihr habt, das ist das Übel. Lieblosigkeit heißt unser Vergehen und da nehme ich mich nicht aus. Wenn wir Jesus aufnehmen und uns an ihn und seinen Worten orientieren, dann wäre die Liebe mehr in uns und reichhaltiger in unserer Welt. Dann würde die Ehre, dass wir geschaffen und geliebte Kinder Gottes sind, auch leichter zum Aufnehmen. Dann würden wir nämlich in jedem Nächsten ebenfalls das Kind Gottes erkennen und wir so die Ehre von Gott bekommen. Er schenkt uns die Ehre, die Anerkennung, nach der wir uns so sehr sehnen. Und nun beginnt Johannes noch mit Mose und bringt ihn ins Spiel, den die Menschen zur Zeit Jesu so verehrten und Juden heute noch genauso, weil er ihnen die Tora, die fünf Bücher Mose, geschenkt hat. Zum dritten Punkt also. Johannes sagt, dass wir uns unsere mangelnde Liebe nicht bei Gott dadurch verklagt werden. Vielmehr ist es Mose, sind es die 10 Gebote, die Richtschnur, sozusagen die Bande um das Leben, das uns verklagt und das wir immer wieder zu spüren bekommen, wenn wir die Gebote übertreten. Wenn wir neidisch sind, was unser Nachbar doch für ein wunderschönes Haus hat und wir es auch gerne besitzen würden. Wenn wir nicht zur Wahrheit stehen können und lügen, wenn wir das Geld oder andere Statussymbole mehr lieben als Gott und uns das mehr wert ist. So sind die 10 Gebote eine sozusagen Bande um unser Leben, Orientierung, Richtschnur, eine Regel, die das Leben regeln. So verbindet Jesus selbst die Tora und die Propheten mit sich und seinen Aussagen über Gott und die Liebe. Und Jesus fragt die Menschen, wie werdet ihr meine Worten glauben? Und die Frage heute heißt, wie werden wir Jesu Worte glauben? Wie können wir mit den Worten Jesu leben und ich sage bewusst heute überleben ins ewige Leben hinein. Johannes hat in seinen Anfangsworten seines Evangeliums in fast philosophischer Weise geschrieben. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und im Vers 8 heißt es, das Wort war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Erleuchtete sollen wir also sein. Das, liebe Gemeinde, ist der Anschub, der Schubser zum Leben. Ein Leben mit und manchmal auch ohne Leitplanken. Und auf diesem Parcours des Lebens sind wir nicht allein. Da geht Gott mit, der die Liebe ist und uns mit seiner Liebe beschenkt und uns dadurch ehrt. Nehmen wir also diese Ehre an, lassen wir uns anschnipsen zum Leben, damit wir auf diesem Lebensweg mit Gott bleiben. Dazu wünsche ich uns viel Spaß, wie beim Spaß wir mit unseren Kindern an unserem Esstisch hatten. Denn das Leben ist manchmal ja auch wie ein Spiel des Lebens. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre uns Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Und dem, der Ewige ist, wollen wir jetzt singen, du bist ewig, du bist da.